die Kunst selber, also formal, also vom Look her, war eigentlich wieder eher reaktionär. Die brachte quasi wieder die Abbildung der Figur ins Spiel, die Realität. Also eigentlich war das ein Rückschritt auch, wenn man das nur von der formalen Ebene sieht. Aber sie brachte gleichzeitig etwas völlig Neues auch rein, nämlich diesen Blick auf Welten, die auch vorher die frühen Modernen gar nicht beachtet hatten.
Das sagt Oliver Körner von Gustorff über die neue Sachlichkeit. Welche Welten das sind, die er da beschreibt, wie die Kunst genau aussah und warum es so erschreckend viele Parallelen zwischen der neuen Sachlichkeit und heute gibt, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin. Mein Name ist Aline Wruzina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Fast 100 Jahre ist es her, seit in der Kunsthalle Mannheim der damals 31-jährige Kurator und Museumsdirektor Gustav Friedrich Hartlaub die Ausstellung »Die neue Sachlichkeit – Deutsche Malerei seit dem Expressionismus« eröffnete. Eine Ausstellung, die infolge des 100-jährigen Jubiläums vor dem Hintergrund aktueller politischer und gesellschaftlicher Ereignisse neu betrachtet und auch hinterfragt wird. Und genau das hat auch Oliver Körner von Gustorff getan und diese Erkenntnisse in dem Titeltext für das aktuelle Monopolheft formuliert. Gemeinsam mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopol-Magazins, wollen wir genau darüber jetzt sprechen. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Eingefallene Gesichter, groteske Überzeichnungen, Hässlichkeit, Härte und Kälte. All das sehe ich auf jeden Fall in den Gesichtern der Menschen, die Maler wie Otto Dix und George Gross in ihren Gemälden festgehalten haben. Sie zeichnen ein Bild der traumatisierten und benebelten großstädtischen Gesellschaft in den Trümmern des Ersten Weltkrieges. Das ist auf jeden Fall eine sehr krisenbehaftete Zeit. Was ist denn das für eine Kunstwelt, in der wir uns in diesen Zwischenkriegsjahren dort bewegen?
Also das ist die Welt der Weimarer Republik. Das beginnt 1918, hört 1933 auf mit der Machtergreifung der Nazis, die fast sämtliche Künstler der sogenannten neuen Sachlichkeit verbieten. Ich möchte aber noch mal kurz was sagen zu den eingefallenen Gesichtern und dem Traumatisierten. Natürlich spielen die Traumata des Ersten Weltkriegs eine Riesenrolle, weil da wirklich Millionen von heimatlosen und verwundeten Leuten nach Deutschland strömen. Unglaubliche Arbeitslosigkeit herrscht, Hunger, Armut. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine super moderne Zeit. Also wenn man jetzt mal zurückdenkt, so Walter Benjamin zum Beispiel schreibt da seine wichtigsten Werke. Krakauer, es gibt Philosophie, in der Technik passiert unheimlich viel, in der Industrie passiert unheimlich viel, also es passiert alles zugleich. Und die Leute, die man da sieht, die sind natürlich oft hässlich oder, also heißt hässlich, also extrem, aber sie sind auch eine total moderne, liberale Gesellschaft. Und das ist eben das Erstaunliche, was man auch auf den Bildern sieht. Es ist eine Gesellschaft in der Weimarer Republik, die zum einen so viel Freiheiten und neue Lebensformen kennt, wie noch nie vorher. Also zum Beispiel in Berlin gibt es ja das Magnus-Hirschfeld-Institut, LGBTQ, wie heute eigentlich auch. Also Identität spielt eine Riesenrolle. Die Frauen sind Flappers und Garçons, haben diese Frisuren. Und gleichzeitig brodelt unter dieser progressiven Kulisse halt eben eine nationalistische, von Rache und Frustration erfüllte militärische Kultur, die Deutschland wieder groß machen will, die dann letztendlich dazu führt, dass die Nazis dann die Macht übernehmen können. Das erinnert sich halt sehr an heute.
Olli. Ja, nee, klar, die Parallelen sind natürlich offensichtlich, wenn man diese Polarisierung, diese gesellschaftlichen Krisen und diese totalen Spannungen in der Gesellschaft irgendwie sieht. Aber wenn man es so kunsthistorisch betrachtet, kann man vielleicht auch noch mal kurz daran denken, es ist ja einfach Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich in der Kunst ja total viel, total schnell getan. Also die Moderne bricht ja geradezu über die Kunst herein. Es entstehen die historischen Avantgarden, es gibt den Dadaismus, den Futurismus. Also das alles geht ja der neuen Sachlichkeit voraus. Das heißt, man hat einmal eigentlich komplett abgeräumt, was das 19. Jahrhundert an Realismen und letztlich auch an Schnörkel noch zu bieten hat. Man hat den Klassizismus abgeräumt. Ornament und Verbrechen von Loos ist 1908 erschienen. Man feiert die Maschinen, auch der Film ist entstanden. Also es ist einfach so eine totale Umbruchzeit, wo die Technologie ganz viel wegfegt, was vorher da war. Und wo letztlich auch, also vorher, also der Historismus hat ja eigentlich diesen Fortschritt so ein bisschen überdeckt mit so Schnörkeln. Und dann nach dem Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg geht das nicht mehr. Also da kann man einfach keine Schnörkel mehr dranhängen an die Moderne, sondern sie sind weg. Und stattdessen wollen die Künstler halt direkt auf die Gesellschaft blicken und wollen auch auf die Abgründe blicken. Und ich glaube, die neue Sachlichkeit ist ja letztlich gar nicht so radikal, wie die abstrakten Avantgarden zum Beispiel waren, so also rein, wenn man es kunsthistorisch so einordnet, die sind ja in ihrer Gegenständlichkeit eigentlich total accessible. Also man versteht das ja total. Also deswegen mögen wir das ja auch heute, weil das ist ja überhaupt nicht kompliziert, das ist keine komplizierte Kunst. Wir verstehen das ja sofort, wenn wir das sehen. Und gleichzeitig ist es aber auch für damals extrem zeitgemäß, eben weil es die Gesellschaft der Zeit so intensiv abbildet.
Hast jetzt gerade auch schon so ein paar Strömungen benannt. Ist ja immer so eine Sache mit diesen Bezeichnungen für Strömungen. Die kommen ja selten von den KünstlerInnen selbst, sondern die werden im Nachhinein irgendwie da drüber gestülpt oder als Genrebezeichnung oder wie auch immer gegeben. Bei der neuen Sachlichkeit ist das so, der Begriff, da ist ganz klar datiert, wer den zuerst gesagt hat. Und zwar war das 1925 Gustav Friedrich Hartlaub, der damalige Direktor der Kunsthalle Mannheim. Warum hat er das so benannt? Was hat das für einen Sinn ergeben für ihn?
Ich glaube, er hat das so benannt, weil es sollte eine Kunst sein, die eben nicht all diese, aber so ist wie all diese avantgardistischen Strömungen, die am Anfang des Jahrhunderts waren. Also man muss sich das so vorstellen, Anfang des Jahrhunderts, also so mit Leuten wie zum Beispiel Kandinsky oder Malevich, kam ja so eine ganz radikal abstrakte, sehr geistige Kunst nach vorne. Und dann gab es natürlich noch die Expressionisten, die Deutschen, die sehr wild und quasi körperlich malten und auch nach so einer Ursprünglichkeit suchten, so als Gegenbewegung auch zu dieser Industrialisierung in der Moderne. Und was wirklich nicht vergessen werden darf, ist viele Leute, also wie vom Blauen Reiter, zum Beispiel die Künstler, die zogen ganz begeistert in den Ersten Weltkrieg. Also man hatte, was eben auch immer bei Kriegen so eine Rolle spielt, den Gedanken, dass die Gesellschaft erneuert werden sollte und dass ein Krieg so eine Art Reinigung bringen würde, die Grundlage für eine neue fortschrittliche Gesellschaft. Und das ging natürlich komplett mit dem Versailler Vertrag und mit diesen ganzen Toten und diesen schrecklichen Schlachten in Verdun, ging das komplett in die Hose. Also das war wirklich ein absolutes Trauma. Da kann man wirklich von Trauma sprechen. Und was die damals wollten in der Mannheimer Kunsthalle, war eine Kunst, die nicht mehr so schwärmerisch und so abstrakt und so abgehoben ist, sondern die wollten quasi in die Realität gucken, auf diese Nachkriegsrealität. Und vielleicht kann man dazu noch sagen, was die Elke ja auch gerade schon so ein bisschen betont hat, die Kunst selber, also formal, also vom Look her, war eigentlich wieder eher reaktionär. Die brachte quasi wieder die Abbildung der Figur ins Spiel, die Realität. Also eigentlich war das ein Rückschritt auch, wenn man das nur von der formalen Ebene sieht. Aber sie brachte gleichzeitig etwas völlig Neues auch rein, nämlich diesen Blick auf Welten, die auch vorher die frühen Modernen gar nicht beachtet hatten. Also die Arbeiter, die Armen auf der Straße, die Prostituierten, Abtreibungen, politische Kämpfe. Das wurde vorher in der Kunst also natürlich immer wieder auch mal gezeigt, aber so massiv mit so einem starken Fokus auf soziale Realität eigentlich noch nicht.
Und ein neuer Frauentyp, also die Frauen, die wir aus den 20er Jahren ja auch so mögen, mit den kurzen Haaren und die selbstbewussten Frauen mit der Zigarette in der Hand, die Frauen, die gearbeitet haben, die Journalistin, finde ich natürlich persönlich ganz besonders spannend. Also dieser Frauentyp wird ja auch nicht nur von den wenigen erfolgreichen malenden Frauen gezeigt, sondern auch von den Männern. Da haben wir ja ganz, ganz tolle Porträts von Christian Schad zum Beispiel. Das sind ja, ich bin ja zu den Ikonen der neuen Sachlichkeit. seine Frauenfiguren.
Also ist quasi, sind diese sozialpolitischen Aspekte, dieses Neue auch der Grund, warum es die neue Sachlichkeit heißt und nicht, weil das, dem geht ja eigentlich voraus, dass es vorher was Altes gab.
Ja, das Alte ist halt die alte Avantgarde, die nicht sachlich, also die Sachlichkeit ist ja auch so ein ganz, wie Kuratoren das immer so gerne machen, ist, da kann ja vieles bedeuten. Das bedeutet eben Realismus, aber es bedeutet auch ein Gefühl, ne? Nicht mehr so euphorisch, nicht mehr so visionär, sondern rational.
Ich finde, heute würde man statt sachlich vielleicht cool sagen. Das ist, geht ja auch so ein bisschen darum, die Affekte runterzudimmen. Und deswegen diese Coolness, da kommen wir später auch noch drauf, diese Kälte, die in diesen Figuren ist, das ist ja was, was vielleicht der Kurator dann in diese Chiffre der Sachlichkeit auch bringen wollte. Und Sachlichkeit war ja auch etwas, was in den anderen Künsten, in den angrenzenden Künsten ganz wichtig war. Also wir haben es ja auch in der Fotografie, wir haben es im Film, in der Architektur, so eine Besinnung auch auf zum Beispiel, ja, Form follows Function ist auch eine Art von Sachlichkeit.
Ja, das Gefühl auf jeden Fall der Coolness hatte ich auch immer wieder bei der Vorbereitung. Kurz nochmal, ich habe schon mal versucht zu beschreiben, wie diese Gesichter auf mich wirken. Könnt ihr nochmal ganz kurz in Bildern beschreiben, was diese neue Sachlichkeit im Bild ausmacht? Weil ich finde, dass es verschiedene, ja, wie so verschiedene Stile gibt, aber trotzdem haben die ja irgendwas gemeinsam. Vielleicht könnt ihr das nochmal besser erklären als ich.
Ich finde, man kann das gar nicht so formal auf so einen Punkt bringen. Also es gibt ja Leute in der neuen Sachlichkeit, die noch so expressiv, also George Grosz und Otto Dix würde man jetzt nicht sachlich nennen. Ne? Das sind eigentlich Leute, die nach dem Expressionismus, also expressiv malen. Und dann gibt es eben so Leute wie Christian Schad oder Rudolf Schlichter, die malen dann kalt. Oder es gibt auch Maler, die malen Industrieanlagen. Das sind also völlig verschiedene Strömungen. Man hat auch die Künstler der neuen Sachlichkeit in die sogenannten Veristen eingeteilt. Das waren die Leute wie Grosz und Dix, die sehr auch zynisch oder auch ironisch auf die Wirklichkeit guckten, oder Schad, der so klinisch drauf guckte. Und dann gab es da noch einen klassischen Flügel, die einfach, wie soll ich sagen, auch so Landschaften oder bäuerliche Szenen malten, aber eben auch kalt. Ne? Also das sah aus, als ob man da so ein Neonlicht angeknipst hätte über der schönen deutschen Landschaft oder der Markt oder dem Blumenstrauß stillleben, als ob das unter so einem Neonlicht steht. Diese ganz verschiedenen Strömungen eint aber eben diese Distanz, ne? Was die Elke auch gerade gesagt hat, diese Nüchternheit, mit der man auf die Welt und vor allen Dingen die Maler haben, vor allen Dingen, auch wenn es Landschaftsmaler und ländliche Szenen gab, aber vor allen Dingen auf die Stadt geguckt und die Malerinnen. Und auf die städtische urbane Kultur. Und die haben aber alle sich selber auch nicht so vorteilhaft dargestellt in den Selbstbildnissen oder eben auch ihre Umgebung nicht. Ich möchte auch an dieser Stelle noch mal was sagen zu der angeblich so befreiten Frau der Weimarer Republik oder in der neuen Sachlichkeit. Das waren ganz oft Frauen, die wurden vor allen Dingen von Männern gemalt. Also das, was wir heute so kennen. Künstlerinnen wie Lotte Laserstein, die zum Beispiel in der Berlinischen Galerie wieder rehabilitiert worden ist, oder Jeanne Mamm, ist auch eine Berliner Künstlerin, die lesbisch war, die waren damals ein bisschen bekannt und auch galten so als interessante Position. Die sind aber sofort nach der Machtergreifung in Vergessenheit geraten. Und das war schon eine sehr männerdominierte Welt, die da auch auf diese mondänen Frauen blickte. Wir sprechen ja auch vielleicht gleich nochmal über diese Zerrbilder oder Kategorien von Frauen. Ne? Also wenn man die anguckt, dieses berühmte Bild von Otto Dix, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, mit dieser intellektuellen lesbischen Denkerin mit dem Monokel, die im Café sitzt vor so einem lila Hintergrund. Das ist natürlich toll, das ist auch lustig und modern und fantastisch, aber es ist natürlich auch wie eine Karikatur. Ja, oder bei Otto Dix sieht man so jüdische, so Straßengangsterartige Typen, das sieht aus wie eine antisemitische Karikatur. Also mit Wurstlippen und so Riesennase oder Frauen, meistens so bleiche, syphilitische Gestalten, die dann so, also die so gefährlich sind, ne? Femme fatale und abtreiben und Prostituierte. Das war später auch unter den Nazis natürlich so ein Feindbild, dieses Weibliche. Ne? Da hat eben ein Autor, Klaus Teweleit, hat ein Buch geschrieben, Männerfantasien. Da geht es um diesen soldatischen Körper und die Frau ist dann immer das monströse, böse, verführerische. Und das sieht man eben in diesen Bildern eben auch bei allem Fortschritt, dass die wirklich schon die auch so kategorisiert haben, die Frauen.
Du hast gerade schon zwei Künstlerinnen der Zeit benannt. Ich komme nochmal zu dem Punkt, zu dieser Ausstellung damals, die neue Sachlichkeit deutsche Malerei seit dem Expressionismus. Da wurden insgesamt 32 Künstler gezeigt, ganz bewusst nicht gegendert. Unter ihnen Max Beckmann, Otto Dix und George Gross, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Wie kam denn überhaupt diese Auswahl zustande?
Also
Ja,
diese
gerne.
Ausstellung in Mannheim, die versucht, wirklich der Originalausstellung auf den Grund zu gehen und die wirklich zu dokumentieren, was bis jetzt noch nicht gemacht worden ist. Also das soll sowohl in der Ausstellung passieren als auch digital. Und die stellt da auch ganz viele Künstler vor und Künstlerinnen, die überhaupt nicht bekannt sind. Und eben neben diesen Frauen wie Jeanne Mamm oder Lotte Laserstein, die inzwischen einen Namen haben, werden eben auch andere Positionen vorgestellt, wie Dodo Wolf oder Emma Dinklage, die noch unbekannt sind, die quasi von den Kuratoren, also von der Kuratorin vor allen Dingen, wieder quasi ans Licht geholt werden. Also das geht ja weiter, diese Wiederentdeckung von den Künstlerinnen, die eben vergessen worden sind nach 1933.
Ja, das ist die Ausstellung, die aber erst Ende des Jahres in der Kunsthalle Mannheim eröffnet und die praktisch dieses Jubiläumsjahr der neuen Sachlichkeit, über das wir ja auch in unserem Heft hauptsächlich berichtet haben, dann so wie abschließt. Das wird, glaube ich, eine richtig tolle, große Ausstellung, auf die ich auch schon sehr gespannt bin.
Dann kommen wir mal ein bisschen ins Heute. Die neue Sachlichkeit, das hattest du, Elke, glaube ich, schon gesagt, endet mit der Machtergreifung Adolf Hitlers. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte sie dann ihre erste und dann in jüngerer Vergangenheit auch noch eine weitere Renaissance. Bis heute, ja, üben die Golden Twenties eine ungebrochene Faszination aus. Womit glaubt ihr, womit hängt das eigentlich zusammen?
Ich glaube, also in den 20er Jahren kommt man einfach nicht vorbei, wenn man sich vorstellt, dass damals wirklich Berlin die Metropole Europas war, wenn nicht weltweit, wo einfach am meisten abging. Also wenn man sich das, auch die zeitgenössischen Erzählungen irgendwie, also es gab zum Beispiel so, man muss sich nur einen Stadtführer aus den 1920er Jahren irgendwie durchlesen, wo die ganzen queeren Läden zum Beispiel beschrieben werden und man denkt so, Wahnsinn, das sind wirklich einfach deutlich mehr als heute. Also was es da in der sogenannten Unterwelt alles gab, das ist wirklich total toll. Und ich glaube, das ist, und auf der anderen Seite ist natürlich, war die Armut damals krass, es waren die Krisen irgendwie krass. Und es ist ja auch in vielen Filmen mittlerweile auch ausgeschlachtet worden, dieses Bild Berlin der 1920er Jahre. Und gerade die Kunst der neuen Sachlichkeit passt da halt fantastisch rein. Und deswegen glaube ich, also auch deswegen möchte man das immer wieder sehen. Und was, glaube ich, auch fasziniert oder beziehungsweise was heute auch gut passt, so Sachen, die immer wieder hochkommen, ist so dieses Dandytum. Also Christian Schad war ja so ein typischer Dandy, also ein Hedonist, einer, der so sich auch selber gefeiert hat als so der Nachtleben-Typ, der immer so ein bisschen faddig guckt. Also es ist ja fast da, die Ringe unter den Augen, die er zelebriert, sind ja fast so, was sagt man heute, Heroin-Chic. Also das ist was einfach total anschlussfähig ist. Und der ist ja auch eine recht ambivalente Figur gewesen, letztlich Christian Schad. Also der ja dann irgendwann später auch sehr opportunistisch in die Partei, also in die Nationalsozialistische Partei eingetreten ist, in der Hoffnung, weitermalen zu können, hat nicht richtig geklappt. Aber also das ist jetzt auch nicht durch und durch sympathischer Person und die Bilder sind auch nicht durch und durch sympathisch, aber genau das ist es, glaube ich, was es auch spannend macht. Also in deinem Text, Oliver, hast du das ja auch wahnsinnig gut beschrieben, dass diese Kunst irgendwie einen auch abstößt, ne?
Ja, und das ist gar nicht ganz interessant. Also ich habe da noch ein bisschen eine andere Theorie als du, Elke, weil natürlich sagt man immer hier Berlin-Babylon und Garçon-Frisuren und Schwule. Also ich würde auch eher sagen, nicht Unterwelt, sondern Subkulturen waren das in Berlin, die da interessant waren. Aber wenn man genau hinguckt, zum Beispiel, also ich glaube, dass zum Beispiel solche, in den 70ern gab es schon mal so eine Nostalgiewelle. Und wer so alt ist wie ich, kennt dann noch eben Cabaret mit Liza Minnelli oder Paper Moon mit Ryan O'Neill. Da gab es eine Menge Filme aus dieser Zeit, also entweder aus der Weimarer Republik oder der Depression, weil eben in Amerika Vietnamkrieg herrschte, eine riesen Wirtschaftskrise, Ölkrise. Und wenn Gesellschaftssysteme zusammenbrechen, gucken die natürlich auch gerne auf andere Zeiten, wo das zusammenbricht. Und deswegen Man guckt also nicht nur wegen der Dekadenz und dem Heroinschick auf die neue Sachlichkeit, sondern weil wir uns heute eben unsicher fühlen, ne? Weil wir merken, irgendwas passiert gerade mit der Demokratie. Alles eben, wie gesagt, passiert auf einmal. Wir haben diese enormen Freiheiten, Liberalität, diese Identitätsdebatten und Gespräche. Und gleichzeitig kommt so eine Reaktion raus. Und dann wird das eben auch angeguckt. Und zum Beispiel, wo ich jung war, vor 1000 Jahren, in den 70ern, war das eigentlich eine reaktionäre Kunst. Die hat man nicht so gerne angeguckt. Da gab es halt zum Beispiel Arbeiterfotografie in den 70ern, 60ern und 70ern. Also sind Künstler in die Fabriken gegangen. Arbeiter haben die Realität fotografiert, also eben in den Fabriken. Und so Altlinke hatten dann so Poster von Otto Dix und Käthe Kollwitz so auf dem Klo hängen. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer sagt, ja, wir wollen alle immer die neue Sachlichkeit angucken. Für mich hat die bis heute noch was Scheußliches zum Teil. Ja, also ich finde das nicht alles nur so cool und toll und swinging, sondern auch bedrückend. Gleichzeitig finde ich die Haltung, aus der gemalt und geguckt wurde, super interessant. Und ich glaube, das sehen viele Leute auch.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen, den ich ganz interessant und auch sehr wichtig finde. Manche KünstlerInnen der neuen Sachlichkeit werden heute kritisiert, WegbereiterInnen der nationalsozialistischen Ideologie gewesen zu sein. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen den KünstlerInnen der neuen Sachlichkeit, der Ästhetik, die sie da fahren, und dem nationalistischen Gedankengut?
Es gibt erstmal natürlich einige biografische Zusammenhänge. Also Christian Schad hatte ich ja gerade schon gesagt. Dann gibt es noch Rudolf Schlichter, ein anderer Maler, der von links außen nach rechts außen den Weg gemacht hat und später Ernst Jünger Bücher mit sehr blutigen Malereien bestückt hat. Und weil das ist ja gerade in der Zwischenkriegszeit, ist es einfach ja relativ häufig, dass es diese Biografien gibt. Also es gibt ja auch zum Beispiel die futuristische Avantgarde, wo man sagt, dass es einerseits irgendwie sprengt das die Norm, andererseits haben die sich später, Marinetti hat sich später dann auch den Faschisten angedient. Also das ist irgendwie etwas, was ja rein biografisch dann häufig vorkommt. Und ästhetisch kann man natürlich sagen, man kann natürlich einen Weg finden von dem Realismus der neuen Sachlichkeit zu auch den Realismus, den sich die Nazis dann gewünscht haben. Die Frage ist, was bedeutet das dann? Also es ist halt ein Realismus.
Ja, es gibt da auch noch ein anderes, was heißt Problem. Also man hat damals versucht, nicht mehr so Persönlichkeiten darzustellen, sondern Typen. Ne? Also die Prostituierte, der reiche Industrielle, der Lüstling, das Mauerblümchen und so weiter und so fort. Und vielleicht sollte man dazu ein gutes Beispiel nehmen. Gab einen Fotografen, August Sander heißt der ganz berühmt ist. Der hat versucht, eben ein Bild von dem damaligen Deutschland zu zeichnen, indem er eben Porträts gemacht hat, Porträts von verschiedenen Berufsständen und Menschen. Und die hat er immer gleich fotografiert, also frontal hingesetzt, also Arbeiter, Bauern, Unternehmer, um zu sehen, wie sich quasi die Gesellschaft auf das Äußere auch auswirkt oder inwiefern die Menschen, die er fotografiert, das repräsentieren und ob er daraus praktisch ein Bild machen kann der Weimarer Republik. Und das ist eigentlich ein sehr moderner und toller Vorsatz, aber in der Malerei das habe ich ja schon erwähnt, eben auch George Grosz oder Otto Dix oder Schlichter haben versucht, eben diese Typen herzustellen. Und wenn man jetzt an heute denkt, haben wir natürlich auch große Versuchungen, weil alles so komplex ist, genau wie damals, dass man einfache Typen möchte. Ne? Wir möchten gerne die Woken, Teenies, die Nazis, die Migranten. Wir möchten alles gerne einkategorisieren. Das ist eigentlich eine Bewegung, die wir heute wieder erleben. Und das haben sich eben die Nationalsozialisten dann bei ihren Feindbildern auch, die eben, also auch in ihrem Antisemitismus zunutze gemacht, dass da quasi schon in dieser Kultur der Weimarer Republik diese Kategorien geschaffen worden sind. Man muss dazu sagen, auch man tut immer so, als ob die Nazis jetzt irgendwo aus der Barbarei oder aus dem Schlammloch gekommen sind, die waren auch Teil der Moderne. Das ist eine moderne Bewegung. Und das ist auch, man kann jetzt nicht sagen, oh, die haben sich das angeeignet von der neuen Sachlichkeit, sondern das ist quasi so ineinander übergegangen. Und das ist auch, man muss auch sagen, zum Beispiel Magnus Hirschfeld, der wirklich ein großer Vorreiter auch der eben für Transrechte und für Schwulen- und Lesbenrechte war, auch der war Anhänger der Eugenik. Also der hat versucht quasi die Homosexualität als was Gesundes darzustellen oder als eben, hat geguckt, ist das verbreitet in verschiedenen, bei verschiedenen Rassen und Kulturen und hat sich eben auch in dieser Einteilung bedient. Und die wurde auch vorbereitet, schon in der Kolonialzeit hat man ja auch quasi die Schädel vermessen von Ureinwohnern oder Stämmen in Afrika, um zu sehen, wo da die Unterschiede sind. Das ist, man kann das nicht so trennen, dass man sagt, so, oh, hier ist jetzt die Cabaret und Swinging Berlin und Berlin Babylon und dann kommt der Nationalsozialismus. Das war sehr verbunden. Also viele Nazis haben auch die Drei-Groschen-Oper angeguckt und fanden das auch gut. Man sieht das heute ja auch, diese Berührung auch von links und rechts. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, oh, da ist jetzt ein liberales, progressives Deutschland von den Rechten übernommen worden. Das sind ganz komplexe Zusammenhänge.
Und diese Typenporträts, das wird sehr schön eigentlich gerade gezeigt in der Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart über Sieh dir den Menschen an, heißt die. Und das ist genau dieses neue sachliche Typenporträt. Und da wird das auch so ein bisschen kritisch beleuchtet, wie das dann auch in die rassistischen Theorien und so mit übergeht. Die läuft jetzt auch schon.
Dann würde ich jetzt gerne noch abschließend für unser Gespräch eine Frage stellen. Und zwar, ihr habt im Heft eine Frage gestellt, die ich gerne einfach jetzt in die Runde für euch geben würde. Und zwar, welche Kunst kann auf so treffende Weise zu einem Spiegel der Gesellschaft werden? Wo seht ihr das aktuell in der auch krisengebeutelten Zeit, in der wir gerade leben? Wo seht ihr das aktuell gerade gut gelungen?
Also ich glaube, man kann so eine Kunst nicht verordnen, die jetzt so die Krise bewältigen soll. Aber ich glaube, wir sind in der ähnlichen Situation wie damals. Wir haben jetzt, wenn man auch aktuell anguckt, die letzten 10 oder noch länger als 20 Jahre Kunst gehabt, die sehr idealistisch, sehr utopisch war. In der Kunst, also wenn man über Biennalen ging, hat man geguckt auf in die ehemaligen Kolonien, in den globalen Süden, nach indigenen Mythen. Und ich finde persönlich, man hat dann immer so quasi auch so das auch sehr spektakulär zum Teil und sehr unterhaltsam verpackt. Und eben es gibt auch diese Idee der spekulativen Erzählens, die wichtig ist, auch gerade bei den aktuellen Debatten um Dekolonialisierung, dass man die Vergangenheit eben nochmal umerzählt oder anders erzählt, was ein sehr wichtiger Ansatz auch ist. Aber auch Performance ist total wichtig. Es ist dabei so eine Art Fantasie entstanden, dass eine Änderung der Gesellschaften möglich ist, dass man eben diese Dekolonialisierung durch mit künstlerischen Mitteln auch vorantreiben kann. Und dass das noch wirklich misslungen ist, sehen wir jetzt gerade im Moment an der realen politischen Entwicklung. Und das ist das Interessante auch im Verhältnis zur neuen Sachlichkeit. Die haben sie eben sich selbst und die Welt nicht beschönigt oder idealisiert gezeigt. Also die haben sich nicht auf der richtigen Seite stehend gezeigt. Und bei allen Typologien, die es damals gab, allen Klischees, guckt man auf eine Gesellschaft, die nicht sauber ist, ne? Wo also weder die Künstler noch das, was sie zeigen, irgendwie auf einer guten, idealisierten, politisch korrekten Seite steht. Das ist komplett politisch nicht korrekt, was da gezeigt wird und auch eben spricht eigentlich von den menschlichen Abgründen. Und diese kalte Persönlichkeit, die da auch erwähnt wird, die steht ja auch für eine verwundete Persönlichkeit. Ne? Gibt ja zwei Möglichkeiten, sich zu schützen. Entweder behauptet man etwas oder baut eine Repräsentation von sich auf und bekämpft alles, was dagegen verstößt. Oder man sagt, okay, das Haus ist offen, ich mache alle Türen auf und zeige alle meine Wunden und jeder kann reinkommen und Party machen. Und das ist dann diese andere Persönlichkeit, diese kalte Persönlichkeit, die eben, es gibt nichts kaputt zu machen, weil alles schon so kaputt ist. Und das ist ein ganz interessanter Blick im Moment, weil heute in der Kunst versuchen ja alle gut da auszusehen. Also auch die Sammler und die Künstler. Und wenn man dann die Fotos anguckt, sehen alle top angezogen aus, top notch. Sind auch alle, egal was die für Unternehmen haben oder was in welche Sachen die verstrickt sind, sind alle aktivistisch, fischen irgendwelche Plastiklatschen aus dem Meer, kämpfen gegen Rassismus. Das ist natürlich nicht so. Ne? Die Welt ist nicht so. Und ich finde, die Kunst, die man braucht, findet man eher im Film im Moment. Also diese neue Sachlichkeit, ich habe jetzt zwei Filme, die beide mit der Königin des der neuen Sachlichkeit im Film mit Sandra Hüller waren. Und zwar Anatomie eines Falls und eben Zone of Interest. Die finde ich beide super interessant, weil die so distanziert kühl, also der Anatomie eines Falls ist im Grunde genommen ein Film über einen Indizienprozess, wo eine Frau angeguckt wird, wo klar wird, was alles auf diese Frau projiziert wird und wie die sich eben weigert, diesen Kategorien zu entsprechen. Und Zone of Interest, den habe ich gerade vorgestern gesehen, den finde ich unfassbar gelungen, weil er eben versucht, diese Wirklichkeit in diesem Haushalt von Höss neben dem Lager von Auschwitz zu fassen. Und die haben zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie die haben, alle haben gleichzeitig in diesem Haus, was nachgebaut wurde, gespielt und es wurde gleichzeitig gefilmt mit versteckten Kameras und aufgenommen. Das heißt, die haben sich bewegt in dem Haus wie in einem realen Haushalt. Das würde man, und die sind quasi beobachtet worden wie bei Big Brother und dann wurde das so zusammengeschnitten. Und diese neue Sachlichkeit, die wir heute brauchen, die ist natürlich nicht sachlich, weil unsere Wirklichkeit ist ja auch nicht sachlich oder rational, ne? Die wird ja immer unwirklicher. Aber die guckt eben auch distanziert und kalt eher auf die Realität und versucht, Abstand zu wahren und eben gleichzeitig nicht wegzugucken. Das ist ja unser Problem gerade oft in der Kunst, auch in der Wirklichkeit. Wir gucken weg. Wir gucken von den Konflikten weg. Ich sage jetzt das Wort nicht, wo wir nicht hingucken. Und wir sehen das auch mit der Erinnerungskultur in Deutschland. Wir sind nicht in der Lage, bestimmte Sachen anzugucken. Und diese Filme zum Beispiel tun das. Oder man könnte auch sagen, in der Kunst, da habe ich genannt jetzt eben Tobias Szilnoy, diese frühen Tanke-Bilder aus dem Osten von den Jugendlichen. Die sind ja auch so psychedelisch und gleichzeitig sind die ja auch total real, ne? Also sieht man die Leute da ja auch stehen. Oder eben auch Mark Brandenburg, eine Person, mein bester Freund und eine Person of Color, der diese weiße, prekäre Wirklichkeit malt, auf die er blickt in Berlin und in anderen Großstädten. Und ebenso auch Obdachlose oder diese Architekturen, die Obdachlose bauen, beobachtet. Sowas, finde ich, hat schon irgendwie so einen Ansatz. Oder eben Leute wie Hito Steier, das würde ich auch da eben dazu rechnen, oder eben Harun Faruqi ist eigentlich der Urgroßvater dieser Art von Kunst, die auch materialistisch gedacht und materialistisch vorgeht.
Elke, was sagst du?
Ich würde noch Nicole Eisenman dazu sagen, die ich als Malerin ganz toll finde, die einem wieder auch so, die so ein bisschen aufnimmt, so diese Atmosphäre oft so nachts, die Atmosphäre von Freundschaften, aber trotzdem irgendwie auch so Trauer und Sex und Distanziertheit, so ein bisschen fertig und gleichzeitig aber die Verfügtheit auch über diese ganzen Techniken, das dann auch so zu malen, dass es tolle Bilder sind. Und manchmal sehen die halt aus, als würde sie das zitieren. Die Zeit, manchmal sieht es aber auch total anders aus, manchmal wird es dann zum Comic oder so. Also die neue Sachlichkeit ist ja heute auch rein ästhetisch ein Register, was man benutzen kann. So jemand wie Issy Wood zum Beispiel, das ist eine britische Malerin, die malt irgendwie ganz, man denkt so total strange, das sind einfach so teure Autos von innen, die so ganz sorgfältig gemalt sind. Und dann erzählt sie dann dazu halt, das sind halt die Autos, die halt die Typen irgendwie fahren, die gerade ihre Familie verlassen haben, weil sie keinen Bock mehr haben auf die Frau zu Hause und sich jetzt eine neue Frau holen in genau diesem Auto. Und dann in dem Moment wird das dann wieder gesellschaftskritisch sozusagen, dass man dann so ein Bild malt. Also ich glaube, man findet das immer wieder. Ich freue mich nicht so doll darauf, Olli, fährst du nach Venedig? Also wir haben ja gerade unser Venedig-Sonderheft, sind wir gerade dabei, es fertig zu machen. Und da wird, glaube ich, ganz, ganz viel von dem sein, was du jetzt gerade nicht wirklich mehr sehen möchtest, mit utopischen Entwürfen, mythischen, indigenen, weiß ich nicht, Sachen. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube ja, in der Kunst, also so meiner Beobachtung nach, laufen die Sachen ja immer so ein bisschen parallel. Also natürlich gibt es auch harten Realismus. Also ich habe irgendwie Filme von P. Starff irgendwie kürzlich gesehen, die mir richtig wehgetan haben, auch wo wirklich man denkt, okay, das ist so eine krasse Härte. Das ist es alles irgendwie noch da und man wird halt gucken, wie man ja, wie man damit, wie man das wieder so ein bisschen nach oben oder zutage fördert.
Einschätzungen von Elke Buhr und Oliver Körner von Gustorf. Mit den beiden habe ich über die neue Sachlichkeit gesprochen, eine Kunstströmung aus der Zeit der Weimarer Republik. Vielen lieben Dank euch fürs Gespräch.
Sehr
Sehr
gerne.
gerne, danke.
Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, dann folgt doch unserem Podcast einfach in eurer Podcast-App. In der nächsten Folge, da wechseln wir das Studio mal gegen die Bühne. Da werdet ihr uns von der Leipziger Buchmesse hören. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plekat, bei der ich mich natürlich wie immer ganz herzlich an dieser Stelle bedanken möchte. Mein Name ist Aileen Wruzina. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.